Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Fondsgedanken, dem Podcast in Sachen Fonds. Heute die Folge 16. Mein Studiogast ist Alexander Lehmann. Er ist bei Invesco Asset Management der Vertriebschef für das Retail-Geschäft im deutschsprachigen Raum in Österreich und Deutschland. Schön, dass Sie in der Sendung sind. Sie haben sich in der Vergangenheit mit dem Thema Finanzbildung der Deutschen mehrfach in der Presse geäußert. Das nehme ich zum Anlass, mich mit Ihnen über dieses Thema zu unterhalten. Und deshalb haben wir den Podcast überschrieben mit der Folge Finanzbildung der Deutschen Doppelpunkt Nachsitzen? Fragezeichen. Also es gibt viele Studien, die sich da sehr kritisch äußern, was die Finanzbildung der Deutschen angeht. Frage Nummer eins an Sie, ist das auch Ihr eigener Eindruck? Und wenn diese Kritik folgt, ist sie eigentlich absolut oder ist sie relativ zu betrachten? Wissen die Deutschen zu wenig über Finanzanlagen absolut betrachtet? Sie müssten mehr wissen, sonst geht's gar nicht. Oder ist es relativ zu anderen Nationen, die viel mehr über Finanzen und Geldanlage wissen als wir Deutsche?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein kann. Zu meinem Steckenpferd. Ja, das Thema Finanzbildung tut Not. Nachsitzen, Fragezeichen, finde ich ganz klasse. Denn man muss schon eins konstatieren, wir müssen da nachsitzen als Deutsche. Also die Frage kann ich schon mal mit Ja beantworten. Ob ich es jetzt Nachsitzen nennen würde, ja, weil das ist so ein bisschen die Schuld bei demjenigen, der die Finanzbildung nicht hat, ja, das würde ich ein bisschen bezweifeln, aber da können wir ja noch drauf kommen. Ja, Finanzbildung absolut und relativ, ich würde sagen beides. Ja, also absolut, weil wir wirklich ganz, 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 ganz von unten anfangen müssen. Das erlebe ich immer und immer wieder, auch wenn ich Endkundenveranstaltungen mache, die ich noch teilweise tue. Da merkt man schon, dass halt die Finanzbildung wirklich ganz unten ist, relativ zu anderen Nationen sowieso. Ich sage ja immer so schön, wer nicht über Geld redet, der hat im Alter keins. Ja, also ich komme immer mit dem Beispiel USA, dort wird über Geld geredet. Die haben einen anderen Zugang zu dem Thema Geld. Da werde ich sofort gefragt, wenn ich da drüben bin, how much money do you make? Ja, wo ich als Deutscher immer das Problem habe, oh, soll ich dem jetzt sagen, was ich verdiene? Aber ich glaube allein deswegen, wenn man mehr über Geld redet, dann verdient man vielleicht auch mehr, weil man weiß, was man vielleicht in der Branche verdienen kann oder in einer anderen Branche verdienen kann. Also ich würde sagen, absolut und relativ gesehen haben wir da echt Nachholbedarf.
Mhm. Nachdem Sie das schon mal so einsortiert haben, hoffe ich, dass jetzt niemand den Podcast abstellt, denn Sie haben die Frage ja schon beantwortet. Mhm. Sie haben uns als ein positives Beispiel die Amerikaner vor Augen gehalten. Mhm. Wenn wir uns innerhalb Europas mal umschauen, wo würden Sie sagen, innerhalb Europas macht es dann eine Nation, was die Finanzbildung angeht, wesentlich besser als wir?
Ja gut, wenn man die Investmentsparraten ansieht, also wie viel Geld ist in Fonds, ja, dann gibt es einige Nationen, die das besser machen. Aber auch da muss man vielleicht mal hinten dran schauen. Wir werden das Thema staatliche Förderung wahrscheinlich noch aufgreifen in dem Podcast. Vielleicht steckt da eine staatliche Förderung dahinter. Mhm. Ja, ja, oder auch nicht. Ja, oder gibt es andere Themen, die dort nicht so bewegen? Ist die Versicherungsbranche nicht so stark und so weiter und so fort? Aber im Endeffekt gibt es sicher Nationen, die mehr in Investment haben als wir. Ja, aber ob das immer der Finanzbildung geschuldet ist, das wage ich zu bezweifeln.
Das klingt aber jetzt so, als wenn Sie einen festen Indikator hätten für die Finanzbildung, die da lautet Anlagen in Fonds. Das würde ja bedeuten, Fonds sind automatisch die beste Anlageform. Nun stehen Sie für eine Investmentgesellschaft ein, aber vielleicht gibt es andere, die sagen, nee, es geht gar nicht um Fonds, die höchste Finanzbildung ist da, wo die Leute am meisten direkt in Einzelaktien investiert haben. Also schon auch im Hintergrund die Definition dafür, was ist das Finanzwissen und was ist ein Indikator, an dem man es ablesen kann. Ist es wirklich die Assets in Fonds?
Für mich schon, ja, wobei da auch natürlich ein Gedanke dahinter steht. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Anleger sagt, ich kaufe eine BASF-Aktie. Besser eine Aktie als keine Aktie. Ja? Besser eine Aktie als kein Investmentfonds. Ne? Nur da komme ich halt mit dem alten Thema Streuung. Ich glaube, wenn jemand keine Finanzbildung oder wenig Finanzbildung hat, sich auch nicht darum kümmern möchte, das müssen wir auch nochmal sehen, dieser Zeitfaktor ist auch noch ein Punkt, dann würde ich sagen, ist es besser, in einen Investmentfonds zu gehen, als vielleicht eine Einzelaktie zu kaufen. Ja? Betriebliche Dinge mal außen vor. Also wer Belegschaftsaktien bekommen kann, sollte das nutzen. Ja.
Warum wissen die Deutschen dann anscheinend so wenig über Geldanlagen? Wo ist da was schiefgelaufen? Jetzt würde man reflexmäßig schon sagen, in der Kindheit. Ja, da fängt es wahrscheinlich sogar an.
Ja.
Das heißt, die verschiedenen Sozialisationsinstanzen und Bildungsinstanzen, die ein Mensch durchläuft, unterhalten wir uns mal drüber, welche verborgen ist und was könnte in den einzelnen Sachen passieren.
Es geht ja schon los mit dem, der Deutsche spricht ja nicht gerne über sein Geld oder gar nicht. Da gibt es ja diesen Spruch, über Geld spricht man nicht. Und ich meine, schauen Sie sich doch mal in Ihrer Verwandtschaft, Bekanntschaft um, gehen Sie mal mit ein paar Freunden essen, gehen Sie mal mit ein paar Freunden vor Weihnachten, ja, irgend so ein Kreis und sprechen Sie einfach mal so, wie es ja war, über was wird da gesprochen. Wenn über Geld gesprochen wird, dann wird über Immobilienerwerb gesprochen, über sonst nichts. Ja, aber auch da wird nicht gesprochen, was so ein Haus kostet, was, wie man es finanziert hat, ob man eine Tilgungsaussetzung gemacht hat oder was auch immer oder nicht. Dann wird eben, es wird nicht über Geld gesprochen. Da geht's, und das geht eigentlich in der Kindheit los. Ja, es geht in der Kindheit schon los. Über Geld spricht man nicht. Da sind wir zurückhaltend. Ne? Viele Leute zeigen auch nicht, dass sie Geld haben. Es ist regional ein bisschen unterschiedlich, aber man hört es ja teilweise. Ne? Ich komme aus der Südwestecke Deutschlands. Also bei den Schwaben spricht man gar nicht übers Geld. Bei den Badern schon ein bisschen eher, weil wir etwas mehr Lebemänner sind. Aber insgesamt fängt es fängt in der Kindheit, in der Schule an. Wir haben ja kein, auch in der Schule haben wir ja eher so, darf ich es einfach sagen, so eine gute Ingenieursausbildung, das taugt in Deutschland. Ja. Ja, also da haben wir auch echt was davon. Ne? Wir bauen die besten Autos der Welt, wir haben die besten Maschinenbauer, wir verkaufen diese Produkte auf der ganzen Welt. Also so das Thema, ne, ein gutes Ingenieurstudium hat noch niemand geschadet. Das ist das eine. Und das andere ist ja auch eine sehr humanistische Thematik. Ja, also ich kann Ihnen als, ich habe im Abi Waiting for Godot gemacht, ich habe alles Mögliche, also ich habe Literatur gepaukt bis zum Erbrechen, ja, wie ich meine private Finanzen regel, hat mir niemand beigebracht. Da gab es aber auch keinen Lehrer übrigens, der das könnte. Ja, und selbst als Volkswirt, der ich ja bin, auch in der Uni, ich kann Ihnen über Geldmenge was spreche. Ich kann Kurvendiskussionen mit Ihnen machen über Angebot und Nachfrage bis zum geht nicht mehr. Was ich nicht kann nach der Uni ist, wie habe ich meine privaten Finanzen zu regeln. Da war ja auch mal kürzlich im Internet dieses eine Mädel, das so schön gesagt hat. Ja, und das fand ich ein ganz, ganz toller Spruch, ne? Was sie im Endeffekt in ihrer Schulbildung alles gelernt hat, ne? Aber sie weiß nicht, ja, wie sie mit ihren privaten Finanzen umgehen soll.
Sie meinen dieses Ding, ich kann eine Interpretation in vier Sprachen verfassen, aber genau. Ich weiß nicht,
wie Geld
anlegen soll.
Super.
Auf jeden Fall. Also stellt sich natürlich die Frage, muss das Schulfach Geldanlage, Finanzwirtschaft her? Da würde ich zwei Aspekte mit verbinden. Erstens, die Bildungspolitik ist Sache des Bundes und nicht der Länder. Ist Sache der Länder und nicht des Bundes, muss man sagen. Damit natürlich eine Vielfalt draußen. Wie müsste man vorgehen, um was zu erreichen? Und zum Zweiten, es gibt ja viel missionarischen Eifer, durchaus von Leuten, die eigenwirtschaftliche Interessen verfolgen würden, andere finanziell so zu erziehen, wie es ihnen genehm wäre. Was wäre eine Maßnahme, wo Sie sagen würden, da würden wir mit den Schulen vielleicht weiterkommen?
Also wenn es nach mir ginge, das braucht man gar nicht in der Grundschule machen, glaube ich. Aber so ab der 5. Klasse, eine Stunde. Und ich komme jetzt auf ein Thema, private Finanzen. Ich bin der Meinung, es sollte nicht nur um Geldanlage gehen, in dieser Stunde, pro Woche. Es sollte einfach um private Finanzen gehen. Was ist ein Handyvertrag? Ja. Was ist ein Darlehen? Ja. Girokonto. Ist das normal, dass ich das überziehe? Ist das einfach so okay? Ja? Oder ist das auch ein Kredit? Klar können wir über das magische Dreieck bei der Geldanlage auch sprechen. Ja? So dieses Thema, wenn einer 8% ohne Risiko täglich liquide Ihnen anbietet, dann stimmt was nicht. Ja? Aber insgesamt sollten wir über private Finanzen sprechen. Dass jeder, der aus der Schule rauskommt nach der 10. Klasse, ne, da haben wir genügend Zeit mit einer Stunde, dass jeder weiß, okay, so ist ein Bausparvertrag, so tickt ein Investmentfonds, das ist eine Aktie, ja, und ein Handyvertrag ist nichts anderes als ein Kredit, ja, und mein Girokonto ist eigentlich nicht da zum Überziehen, ja, weil da zahle ich verdammt viel Zinsen, relativ gesehen. Das würde schon reichen, nur mir fehlt so ein bisschen der Horizont, dass ich das noch erlebe, ja, weil eben das Thema Bildung Ländersache ist. Und bis sie das durch alle Kultusministerkonferenzen durchhaben, da brauchen wir noch einige Legislaturperioden mehr. Und ganz ehrlich, mir fehlt auch ein bisschen der Glaube, dass die Politik das sieht. Ich glaube gar nicht, dass sie es nicht wollen. Das ist ein anderes Thema. Wenn Sie mal mit über einen Bundesverband über das Thema Politik sprechen, auch viele Politiker sind aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Herkunft auch finanzielle Analphabeten. Das heißt, die sehen gar nicht manchmal diese Notwendigkeit oder die sehen gar nicht den Unterschied zwischen Investmentfonds und das Wort Investment. Zum Beispiel meine Mutter, die meint immer, ich bin Investmentbanker. Dann muss ich mal erklären, nein, ich bin Vermögensverwalter. Ja, und das machen wir über Investmentfonds. Also das wird oft verwechselt. Oder schauen Sie sich jetzt an, was in der Diskussion jetzt kommt, wenn man mit dem Herrn Richter vom BVI spricht. Größtes Thema ist, dass jetzt die Investmentbranche reguliert werden muss. Da muss man vielen Politikern anscheinend beibringen, dass wir keine Bilanz haben. Ja, so wie jetzt eine Bank oder eine Versicherung, die jetzt über Basel und Solvency geregelt sind. Ja, jetzt gibt es halt noch eine Industrie, die hat Milliarden, Tausende von Milliarden, die müssen wir auch regulieren, dass das alles treuhänderisches Vermögen ist und uns gar nicht gehört, muss man selbst in Brüssel den Leuten beibringen. Ja.
Gesellschaft ist natürlich auch ein Thema. Ich sag mal, es gibt ja Gesellschaftsphänomene, wie zum Beispiel diese, ich sag mal, weit verbreitete Neiddiskussion und Kapitalismuskritik. Je weiter sich politisch das Spektrum verschiebt, umso mehr wird der Unternehmer nicht als ein Ideal gesehen, der etwas für die Gesellschaft tut, sondern als einer derjenigen, die die Gesellschaft ausbeuten. Läuft einfach da anscheinend auch schon in der Früherziehung und Frühwahrnehmung, was das Thema Unternehmung angeht, in Deutschland was schief?
Ja, da läuft was schief. Ich meine, schauen Sie sich mal, ich habe kürzlich so eine Umfrage gelesen, war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung drin, wie wenige sich nach dem Abitur oder nach dem Studium vorstellen können, selbstständig zu machen. Ja, das liegt aber auch daran, dass wir Deutsche sehr risikoscheu sind. Ja, und ich bin selber einer, ja, der sich auch nicht selbstständig gemacht hat, obwohl ich es hätte können. Damals, als ich noch ein freier Finanzberater war, in einer Organisation drin, hätte ich auch sagen können, ich mache mich selbstständig. Habe ich nicht gemacht, ja, weil ich doch das Risiko auch gescheut habe. Also man muss sich ja mal an die eigene Nase fassen. Ich denke, das ist einfach, das hat was mit dem Risikodenken der Deutschen zu tun. Und das hat so dieses unternehmerische Scheitern, ja, wird bei uns ja eher verteufelt. Ja, und wenn jemand viel Geld hat mit einem Unternehmen, dann wird er sofort hinterfragt, ob das ehrlich ist, was der da macht. Ja, oder oh, hat das nicht im Badischen, sagt man, ein Geschmäckle. Ja, ein Geschmack dabei. Und deswegen ist es schon ein gesellschaftliches Thema. Obwohl wir ja auf der anderen Seite, das ist ja das Irrsinnige, wir haben auf der anderen Seite ja wahnsinnig viele, der deutsche Mittelstand. Das ist ja im Endeffekt Unternehmertum par excellence. Da gibt es Firmen, die verkaufen ihre Produkte weltweit. Ja. Also haben wir ein Unternehmertum in Deutschland, was wir eigentlich auch stolz, da sind wir auch dann wieder als Deutsche insgesamt stolz drauf. Aber es kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, wenn alle BMWs kaufen, ist es zwar kein Mittelständler, aber einfaches Beispiel, warum wäre doch gar nicht so schlecht, mal eine BMW-Aktie zu kaufen. Die Dinger, wenn sie in Urlaub gehen oder wenn sie in den USA sind, wenn sie in Amerika sind, wenn sie in Großbritannien sind, dann sehen sie nur BMWs, Audis, Daimlers rumfahren, könnte man vielleicht mal eine Aktie kaufen.
Und davon. Mehrheitlich gehört der DAX den Ausländern.
Ja, genau, das meine ich damit. Und Mehrheit gehört er den Ausländern, und schon gar nicht dem deutschen Anleger. Aber selbst sowas müsste man sich doch mal überlegen. Vielleicht besser als eine BMW-Anleihe oder eine Daimler-Anleihe im jetzigen Umfeld zweimal. Ja, sollte man vielleicht mal auf die Idee kommen, die Aktie zu kaufen. Kann so schlecht nicht sein.
Sprechen wir ein bisschen an dieser Stelle über Interessenkonflikte. In den letzten 30 Jahren hätten ja bestimmte Instanzen auch mehr für die Finanzbildung der Deutschen tun können. Beispielsweise der Staat. Wir haben uns eben über das Thema Bildung unterhalten. Man könnte aber auch über staatliche Förderung sprechen und man könnte über Interessenskonflikte sprechen. Der Staat ist daran interessiert, dass seine Anleihen platziert werden. Wer sind die größten Käufer der Staatsanleihen in der Vergangenheit gewesen? Die Kapitalsammelstellen. Das heißt, dieser Glaube, und ich erinnere mich noch an Günter Schild, die Kröte, die uns jeden Abend im Fernsehen erklärt hat, dass der Bundesschatzbrief doch die beste Form der Kapitalanlage ist. Irgendwie hat der Staat ja auch mit dazu beigetragen, dass dieses Geldwertedenken immer gefördert wurde und die Aktie als ein spekulatives Instrument im Raum stand. Dieser Interessenskonflikt, kommt der einem nur gefühlt so vor oder würden Sie sagen, nee, da ist auch sachlich was dran?
Also insgesamt habe ich natürlich schon zu wenig Einblick in die ganze Diskussion, aber ich denke schon, dass natürlich das Thema Staatsfinanzierung über, ja, Bundesschatzbriefe, über Emissionen vom Bund und wer nimmt die natürlich ab, das ist schon ein Thema. Das müssen wir einfach so sehen. Das ist auch historisch bedingt. Ich meine, das Zweite ist die Investmentbranche. Da will ich jetzt dem Verband gar nichts Böses tun. Wir haben da auch einfach ein paar Dekaden weniger, ja, wo wir diese, wie soll ich sagen, Lobbyarbeit, ne, diese Interessenarbeit getan haben. Ich meine, Lebensversicherung gibt es seit über 100 Jahren. Ja, und die Investmentbranche in Deutschland sowieso, ich meine, die ADIC, die gute alte ADIC, die es nicht mehr gibt, ja, die jetzt in der Allianz Global Investors aufgegangen ist, die hat nach dem Krieg angefangen. ja, mit dem Fonds sparen, sozusagen mit dem Aktien sparen. Und das ist natürlich, da haben wir noch ein bisschen Arbeit. Und im Moment ist natürlich auch eine Verbandsarbeit sehr stark mit der Regulatorik verbunden. Wir haben auch teilweise gar nicht die Möglichkeit, über staatliche Förderung zu sprechen, weil man erstmal überhaupt andere Dinge mit dem Gesetzgeber diskutieren müssen, als jetzt eben diese staatliche Förderung. Und im Moment ist halt auch leider so, ich sag's wie es ist, ich weiß nicht, ob das Thema Altersvorsorge im Moment so ein Thema ist, wo ein Politiker aufgreift, um eine Wahl zu gewinnen. Es ist zwar immer wieder ein Thema, aber so richtig mal daran zu gehen, ist halt eine schwierige Diskussion.
Naja, die Platzierung von Anleihen, könnte man ja auch sagen, das verbessert sich gerade die Situation, denn die Europäische Zentralbank kauft ja alles auf, dann müssen es nicht mehr die Versicherungen tun. Ja. Gehen wir aber mal zum nächsten Interessenskonflikt und gehen wir mal zur Branche selbst. Mhm. Inwieweit ist denn die Finanzindustrie, und damit meine ich jetzt wirklich die Allfinanzindustrie, nicht nur die Fondsindustrie, inwieweit ist die denn in den letzten 30 Jahren auch ganz gut damit gefahren, dass die Deutschen, was ihr Wissen über Geldanlagen anging, eher unterbemittelt waren? Hätten sie gewusst, was Zilberungen sind, dass die Renditen von kapitalbildenden Lebensversicherungen nur auf die Deckungsstöcke zu rechnen sind und nicht auf die angelegten Summen? Hätten sie das alles gewusst, hätte diese Industrie deutlich weniger DMs und Euronen verdient. Hat man da nicht letzten Endes die auch gerne in dem Glauben gelassen, weil es einfacher war, mit ihnen Geschäfte zu machen?
Also Finanzindustrie an sich, vordergründig betrachtet, ist es sicher schon so nach dem Motto, wenn einer nichts weiß, dann kann ich dem irgendwas erzählen, ja, und dann passt das alles. So die klassische Sache, 100 Mark früher in die Rente geht immer, und dann kam eine Lebensversicherung raus. Ich muss mal, auch wenn ich auf der Investmentseite bin, muss man eine kleine Lanze für die Lebensversicherung brechen. Bisschen provokativ vielleicht. Besser eine mittelmäßige Lebensversicherung, ja, als gar nichts. Denn das ist die Alternative der letzten 30, 40 Jahre gewesen. Ich glaube, sehr viele Leute hätten gar keine private Altersvorsorge, wenn da nicht einer gewesen wäre, der gesagt hätte, leg mal 100 Euro zurück für deine Rente. Und da ist man lieber, dass er die 100 Euro in eine brauchbar gute Kapitallebensversicherung gesteckt hat, damals noch mit 3% oder 4% Garantieverzinsung, als gar nichts zu machen. Denn das ist leider die Alternative. Die Alternative ist ja nicht, es gibt was Besseres wie die Lebensversicherung, sondern bei uns Deutschen ist die Alternative in dem Fall Lebensversicherung oder gar nichts. So, deswegen sage ich, vordergründig sind wir da sicher gut gefahren damit, ne, weil das einfach einfacher ist im Vertrieb. Aber ich glaube, es würde uns gut tun, wenn alle mehr Finanzwissen hätten. Ja, ich nehme da auch die Berater nicht aus, beides. Ja, dann würden wir insgesamt mehr, ja, zumindest auch auf der Fondsseite haben, ja, als wir zurzeit haben. Also ich glaube immer, mit besserer Bildung findet eine andere Diskussion statt zwischen Kunde und Berater und wird dementsprechend auch mehr angelegt.
Inwieweit ist der Deutsche denn selbst schuld an seinem Finanzwissen über Geldanlagen? Hat das auch was damit zu tun, dass er eine mangelnde Bereitschaft hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil es vielleicht nicht so spannend, so erlebnisorientiert ist, wie sich irgendwelche Fernsehsendungen anzuschauen? Wird es nur nicht volksnah genug aufgearbeitet, dieses Finanzwissen, dass es den Leuten Spaß machen würde, es zu konsumieren? Alles Fragen, die durchaus etwas auch mit der Komplexität der Materie zu tun haben, ist es vielleicht alleine schon angesichts der Komplexität naturbedingt, dass man sich damit wenig auseinandersetzen möchte, obwohl es ja für das eigene Leben sehr wichtig ist, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Für neue Autos, für Stereoanlagen oder Apps werden ganze Handbücher durchgearbeitet, aber bei der Frage des was sollte ich wissen über Finanzanlagen, ist die Bereitschaft, Zeit zu investieren, sehr gering.
Ja, Selbstschuld. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die menschliche Natur. Die Finanzbranche hat ein Problem, wir haben nichts zum Anfassen, was wir verkaufen. Unser Produkt riecht nicht, unser Produkt ist nicht metallicblau, ja, unser Produkt schmeckt nicht. Ja. Das Einzige, was wir verkaufen können, ist ein gutes Gefühl, was für die Finanzplanung, für die privaten Finanzen, ja, für die Altersvorsorge, für ein Sparziel zu sparen. Wir können eigentlich nur ein gutes Gefühl vermitteln, was getan zu haben. Und das ist halt leider Gottes nicht so haptisch ja, wie jetzt eben ein neues Auto oder Wohnzimmergarnitur oder was auch immer. Das ist das Grundproblem. Also mache ich dem Deutschen jetzt erstmal keine Vorwürfe, sondern mehr dem Mensch an sich. Das macht einfach keinen so einen Spaß. Ja? Und wenn sie dann noch nichts davon verstehen, wovon ich auch, ja, wo wir gerade hergeleitet haben, warum es daran liegt, ne, dann macht es vielleicht zweimal keinen Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ja, also ist das so eine Mischung aus, wir haben leider Gottes nichts zum Zeigen, ja, ne, wir haben dann auch nichts zum Zeigen für einen Dritten. Ja, ich kann halt am Restaurant nicht mit dem neuen Auto vorfahren. Ja, ich kann nicht mit dem neuen E-Bike, ja, durch die Stadt radeln, wo jeder einem hinterherguckt, was das für ein tolles Teil ist. Ja, sondern wir haben eigentlich nur das, dass jemand sagt und dann kommt es wieder rüber. Wir reden nicht über Geld, also reden wir auch am Stammtisch nicht über Geld. Da redet keiner, ich habe jetzt was für die Altersvorsorge getan. Was ganz Tolles, ja, ein Investmentsparplan. Kommt nicht.
Jetzt gibt es ja Gott sei Dank welche, die wollen was daran ändern. Und die stellen sich an die Spitze der Bewegung und versuchen, Wissen zu vermitteln. Und ob es das Deutsche Aktieninstitut ist, ob es der Deutsche Fondsverband ist, die diesbezüglich Maßnahmen ergreifen und dann auch Kampagnen auslösen. Gedenktage wie den Tag der Aktie, Kampagnen, ich erinnere mich an das Sparmillion, was durch Deutschland getragen wurde, Fonds aber nur für alle. Es gibt Starterpakete für die Schulen. Was halten Sie von diesen Kampagnen und was könnte man da als Verbandsarbeit vielleicht noch effizienter machen, um an diesem Bildungsnotstand etwas zu verändern?
Also grundsätzlich ist jede Kampagne besser als keine. Ja, weil wir einfach auf dem Level sind, dass wir überhaupt was tun müssen. Die Kampagnen leiden manchmal auch so ein bisschen unter, ich denke, Akzeptanzprobleme. Diese Pakete für Schule, die sind gut angekommen, allem drum und dran. Aber das war halt nur so ein kleiner, ich sag mal so ein Spotlight, weil es kommt kaum was nach. Ich meine, glauben Sie, die Schulen haben bis auf wenige Ausnahmen haben die Schulen ein Grundproblem, wenn die Branche gerne was lehren würde. Weil uns immer wir erleben das, weil uns immer wieder dann so dieser, soll ich sagen, darf ich nochmal das Geschmäckle nennen? Ja, da ist so ein Geschmäckle dabei, der will doch nur was verkaufen. Ja, und auch ein Unverständnis. Ja, weil nochmal, auch die Lehrer, ich mache denen keinen Vorwurf, die haben andere Dinge auf dem Lehrplan als eben private Finanzen. Das heißt, es ist alles freiwillig. Ja, und dann kommt halt auch dieser Respekt, darf ich es mal so nennen, durch. Wenn es der Herr Lehmann, ja, in Frankfurt Höchst, ja, in die Schule geht und eine Stunde was zu private Finanzen, in dem Fall Fonds, erklärt, dann will er eigentlich was verkaufen, was überhaupt nicht unsere Intention wäre. Ja, aber das wird dann einfach, und der Deutsche ist sehr vorsichtig, ja, da will sich auch niemand irgendwas vorwerfen lassen und deswegen lässt man es vielleicht lieber. Ja, aber ich finde solche Tag der Aktie, ich meine, der Weltspartag ist ein Riesenerfolg. Ja, warum soll der Tag der Aktie nicht ein Erfolg werden? Aber das Thema Weltspartag ist halt einfacher. Ne? Ein Sparbuch ist halt dann doch noch einfacher zu vermitteln als die Aktie. Aber ich halte von solchen Aktionen, ja, durchaus grundsätzlich was. Es fehlt uns einfach an der Konstanz und an der Stringenz. Mhm. Und dann manchmal auch dann an der, da muss ich selbstkritisch sein, an der Unterstützung der Branche. Wird dann doch eher auf die eigene Marketingkampagne gesetzt als auf eine gemeinsame.
Wenn man das Thema mediale Weiterbildung sich anschauen würde, dann muss man festhalten, dass die massivste Veränderung der letzten Jahrzehnte die Einführung des Internets war, die Wissen demokratisiert hat. Inwieweit würden Sie sagen, kann man schon feststellen, dass das Internet auf das Allgemeinwissen der Deutschen, was Kapitalanlagen angeht, einen Einfluss gehabt hat? Ich würde mal zwei Stichworte nennen wollen. Beispielsweise das Thema Finanzblogger, die ja da eine zum Teil sehr ehrenrührige Aufklärungsarbeit betreiben. Und man sagen muss, das steht jedem zur Verfügung. Er könnte sich dort informieren, teilweise auch unterhaltsam aufgebaut. Und auch das Thema Social Proof ist ja eins, was an Bedeutung wächst, quasi ins Internet reinfragen zu können. Mir wird ein Produkt angeboten. Wer hat damit Erfahrung und sich da Wissen zu holen? Ist das vielleicht diese geistige Innovation, die sich zu einer Revolution entwickeln könnte?
Also ich finde es klasse, weil das ist ein Schritt in eine Richtung, die wir eigentlich beide haben wollen, ne? Dass mehr Finanzbildung oder ganz einfach formuliert, da wird über Geld geredet. Ja, jetzt ist das ein Forum, ne? Das ist nicht am Tisch, nicht beim Abendessen, das ist im Internet. Aber ich finde es klasse, denn überall, wo über Geld geredet wird, ja, Inhalt ist jetzt erstmal wurscht. Einfach formuliert, ist es gut, dass über Geld geredet wird. Und deswegen finde ich solche Blogs, solche Foren, ja, wo man einfach auch mal fragen kann, mir wird da was angeboten, was haltet ihr davon? Die Antworten sind natürlich dann teilweise auch mal ein bisschen gefärbt, ja, oder auch von Unwissen geprägt, ja, oder von Einzelerfahrungen geprägt. Aber nochmal, es wird über Finanzen gesprochen und das finde ich gut. Ist eine Revolution. Ich bin schon mal gespannt, wie es weitergeht in dem Bereich. Ich meine, wir alle reden über Robo-Advice, wir alle reden über Blockchain, ja, und so weiter und so fort. Also da wird sich die, was sicher ist, ist, dass der Zugang zu Finanzinformationen und zu Finanzprodukten, der wird sich dramatisch ändern. Ja, also ich denke, dass einige, ich weiß, dass einige Banken, Finanzdienstleister an Dingen arbeiten, ja, wo ich als Kunde, der einen Zugang hat, ganz anders über Finanzinformationen verfügen werde in Zukunft, ja, bis hin zu, ja, man diese ganzen Algorithmen, die da dahinter stehen, wir werden einen ganz anderen Zugang zu Finanzthemen haben und auch zu Produkten haben. Also da gibt's ja schon so Thinktanks, wo ich im Endeffekt Beispiel aus der Versicherung, das habe ich mal gesehen, da fahre ich Richtung Alpen, ja, und dann sagt dem Auto, dann sagt das Auto meinem Versicherer, dass ich gerade durch den Pfändertunnel gefahren bin, ja, und dann kommt auf meinem Handy, sind's gerade in Skiurlaub, haben sich mal über eine Unfallversicherung nachgedacht, ne, und dann kann ich auf A, ich brauche eine Beratung dazu, dann mache ich das über Video, ja, oder über Telefon, oder B, ich schließe gleich ab.
Ich hoffe nicht, während der Autofahrt.
Na? Ich weiß nicht, während der Autofahrt. Ich weiß nicht, wie intelligent das Auto sein wird. Vielleicht geht es sogar während der Autofahrt. Warten wir es mal ab. Aber das sind ja unheimlich spannende Themen, ja, wo ich einfach sage, so einfache Produkte, die werden vielleicht in Zukunft nur noch so abgeschlossen.
Das Thema Algorithmus ist dann schon eins, wo ich noch nachhaken würde. Kann es sein, dass diese Form von Robo-Advice, Sie haben es angesprochen, von algorithmischer Beratung, Stichwort elektronischer Berater, dass das der Menschen vielleicht sogar abnimmt, sich nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen, weil es diese, ich sag mal, massentaugliche Form der elektronischen Beratung gibt?
Ja, ich bin der Überzeugung, dass, darf ich sagen, der einfache Sparer, also wenn es nicht um größere Geldsummen geht, dass das zukünftig nur über Algorithmen abgebildet wird und dass damit auch dem Berater geholfen wird, ja, weil der Zeit hat vielleicht für andere Dinge. Ja, der muss nicht das einzelne Portfolio des Kunden durchschauen, jedes Mal, wenn er in die Beratung geht, sondern da ist ein Algorithmus dahinter und da ist ein Standardprodukt dahinter und es ist dann je nach Risikoklassifikation des Kunden das entsprechende Produkt. Das spart unheimlich Zeit beiden, dem Kunden und dem Berater. Und da wird in Zukunft, ich meine, England hat es uns vorgemacht, hat natürlich auch was mit dem Thema Provisionsverbot zu tun dort, dass im Endeffekt die kleineren Summen nur noch über algorithmisch hergestellte Standardportfolios verkauft werden. Wie weit es sogar in eine andere Richtung geht, dass gewisse Selektionslisten, ja, von großen Vertriebsorganisationen, ja, algorithmisch aufgebaut werden und wir so eine Fondsselektion in der Größenordnung gar nicht mehr brauchen als bisher, ja, das ist auch eine spannende Frage in dem Zusammenhang.
Sie haben es gerade angesprochen, es passiert da was in der Finanzindustrie. Verschiedene Faktoren wirken aufeinander ein. Wenn wir uns diese Trends anschauen, hin zu Multi-Asset-Lösungen, zu Mischfonds, auf der einen Seite dieser starke Trend hin zu ETFs, ist das schon Ausdruck der Tatsache, dass sich in der Finanzbildung was tut, oder hat das mit anderen Faktoren als Treiber zu tun?
Die Multi-Asset-Fonds haben sicher andere Treiber als die Finanzbildung. Aber ich finde übrigens, bin ich der Meinung, Multi-Asset ist kein Hype. Und wenn es doch einer wäre, ist es der gesündeste der letzten 20 Jahre, die ich erlebt habe, weil auch über Multi-Asset dieses Thema Aktiensparen, ja, beim Anleger ankommt. Ja, und wenn die Multi-Asset-Fonds, egal wie sie aufgestellt sind, ihren Job machen, dann hat der Kunde was davon. Und dann hat er eine bessere Rendite als auf seinem Sparbuch, als auf seinem Festgeld und so weiter und so fort. Die Multi-Asset-Fonds sind aber im Endeffekt eine Entwicklung der Branche aus dem, was bisher passiert ist. Das ist ein Branchenthema. Ja, wir haben so viele Themen gehabt, wo man leider nicht die Rendite erwirtschaftet habe für einen Kunden, generell gesagt, ja, sodass die Multi-Asset-Lösungen jetzt diese Frage hoffentlich beantworten. Also ich komme ja noch aus der Zeit der TMT-Bubble, ne? Technologie, Medien, Telekommunikation. Ja, da haben wir Themenfonds verkauft, alles lief super. Leider haben sie dann irgendwann einmal, die Leute sind prozyklisch rein, das heißt, die meisten Leute haben Geld verloren mit diesem, darf ich sagen, Hype. Ja, der zweite Hype war dann, okay, jetzt machen wir alles mit Absolute Return. Da haben wir auch nicht unbedingt das geliefert als Branche, was wir gern hätten, dann sind wir alle in Immobilienfonds rein. Dann sind die leider oft geschlossen worden und die Liquidität war nicht mehr da. Also wenn so ein Kunde so schön prozyklisch in diese Produkte gegangen ist, dann hat er nie Geld verdient. Ja, dann kam zwischendurch noch Manfred Krug, ja, und hat die Aktienkultur, die da keine war, sondern einfach nur eine Gier, ja, eine Aktiengier hat der praktisch tot gemacht, ja, ohne es voraussehen zu können. So dass Multi-Asset eigentlich jetzt die Lösung sind, die Antwort darauf, ja. Und damit hoffen wir, als Branche, hoffe ich, ich drücke jedem Multi-Asset-Fonds die Daumen, dass er sein Renditeziel schafft.
Ich hake nochmal nach, haben wir über Multi-Asset gesprochen. Mhm. Zum Schluss das Thema ETF. Ist das Thema ETF Ausdruck einer höheren Kenntnis? Oder ist das nur falsch verstandene Geizesgeil-Auffassung der Anleger zu sagen, da ist es billiger als bei den Aktivgemanagten?
Da ist sicher was Wahres dran. Das ist ein bisschen geizesgeil, es ist billiger. Ja. Und es ist auch ein bisschen der Medienlandschaft geschuldet, ne, weil ETFs sind billiger. Und darf ich sagen, Provisionen sind ja grundsätzlich böse, ja, ohne es jetzt mal so zu reflektieren. Ja. Und deswegen ist schon ETF ein Punkt, wo auch in die Geizesgeil-Ecke geht. Und B, das Zweite ist natürlich, die letzten Jahre haben wir natürlich sehr schöne Märkte gehabt. Ja. Aktien liefen, Renten liefen. Ja. Das heißt, mit so einem, darf ich sagen, Einfach-Portfolio, nur mit ETFs bestückt, hat man ja auch nicht viel falsch machen können. Ja, ich bin mal gespannt, ob so diese Thematik ETF, wenn es wirklich mal wieder schwieriger wird, ja, und doch ein aktiver Fondsmanager, der wirklich aktiv ist, ja, doch auch mal schwere Zeiten durchlebt. Ja, und da hat man nicht diese Rückschläge erlebt, wie dann so ein ETF-Portfolio. Wenn Sie das mit MSCI World oder was auch immer bestücken, da können Sie schon mal 20-30% verlieren. Und ich weiß nicht, ob dann so der Endanleger so ein ETF noch so spannend findet oder doch irgendjemand fragt, warum habt ihr da nicht irgendwas getan oder kann man da nichts tun oder sollte man nicht vielleicht doch. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es kommt. Es muss aber wirklich aktives Management sein.
Vielleicht haben wir in der letzten halben Stunde ein bisschen dazu beitragen können, sich mit dem Thema Kapitalanlagen etwas intensiver zu beschäftigen.
Ich hoffe.
Egal, ob man Privatanleger oder Finanzdienstleister ist. Abschließende Frage an Sie. Gibt es irgendwas, was Sie mit einem kurzen Plädoyer und Statement zum Schluss noch unterbringen wollten, worauf ich Sie nicht angesprochen habe in diesem Zusammenhang?
Worauf Sie mich nicht angesprochen haben? Also ich kann nur jedem dazu ermutigen, über Geld zu reden. Ja, im Bekanntenkreis, mit einem Berater, in Zukunft mit einem Computer, mit einem Menschen an einem Videokanal. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn wir mehr über Geld reden, dann haben wir im Alter mehr. Da bin ich mir sicher. Ja. Ich habe jetzt keinen speziellen Buchtipp, ja, oder sowas. Aber ein Buch, das fällt mir jetzt doch gerade ein, das hat mich als Student zu Investmentfonds gebracht. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Wenn nicht, dann antiquarisch. Das ist Peter Fehrenbach, in Investmentfonds sparen. Mhm. Weil eigentlich das ganze Thema ist natürlich jetzt leider wahrscheinlich ein bisschen antiquiert, ne, weil der geht von anderen Zinssätzen aus und allem drum und dran. Aber die Grundsystematik von Investmentfonds wird da eigentlich toll erklärt. Und es hat mich als Student der Volkswirtschaftslehre zum Thema Investmentfonds gebracht.
Ja, dann muss ich dazu sagen, man sollte nicht nur über Geld reden. Von meiner Seite vielleicht noch zwei Beiträge dazu. Man sollte auch das hinterfragen, was man dann hört. Sie haben eben schon gesagt, manches Statement, was man so bekommt, ist unterschiedlicher Qualität. Und die Frage, wem nutzt das Produkt, ist natürlich auch eine, die vielleicht zu dem Zeitpunkt eine interessante Frage ist, die man damit verbinden kann. Das soll es an dieser Stelle aus dem ABC Tower gewesen sein. Meine Damen und Herren, wenn Sie weitere Ideen, Kommentare zu dieser Sendung haben oder Vorschläge, was wir in Zukunft hier an dieser Stelle erörtern sollen, dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an podcast@fondsgedanken.de. Und ansonsten verabschiede ich mich wie gewohnt hier aus dem Tower mit einem rheinischen Tschö.